Ja. Ich leite so, wie vielleicht im Moment jede Predigt eingeleitet wird, mit Advent. Man kann alles auf Advent beziehen. Ja, bei mir war es nochmal so wichtig, Advent heißt ja Ankunft oder Ankommen. Und für mich bedeutet das, wie kann Jesus bei mir ankommen und ich bei ihm. Wir haben im Gebetskreis die Woche auch drüber gesprochen, wie wir so das erleben, wo wir so am empfänglichsten für Jesus sind, wo wir ihn am meisten erleben, wo er bei uns einfach so gekommen ist und kommen kann. Wie er bei uns landen wird, hätten wir früher gesagt als Jugendliche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so den Begriff. Oder einfach, wie er mich berühren und erreichen kann. In der Jugendsprache würden die vielleicht so sagen, stay, auf jemanden stehen, habe ich dann gelernt. Ich dachte, ich mache mich mal ein bisschen kundig, weil ich ja, das Landen würde vielleicht heute keiner mehr verstehen oder ankommen oder bei jemandem ankommen. Oder das würde übersetzt jetzt crush heißen, crush, landen bei, oder wozu wir alles sagen, ist geil, ne? Geil sein auf. je nachdem, wie man das empfindet, das ist uns ein bisschen schwierig, aber das ist einfach so. Und ich hatte gedacht, am wichtigsten Jesus zu begegnen, ist einfach auf ihn zu hören. Und mich beschäftigen schon seit Wochen ein Bibeltext aus Johannes 15, Vers 1 bis 8, den ihr bestimmt auch alles kennt. Das heißt Jesus und der Weinstock. Oder Jesus der Weinstock. Ist für keinen wahrscheinlich von euch ein neuer Text, aber ich denke, es ist einfach notwendig immer wieder. Also ich merke bei mir selber, ich muss den immer wieder lesen. Ich bin ja auch schon lange Christ, über 50 Jahre schon, und trotzdem merke ich immer wieder, dieser Text spricht mich immer ganz besonders wieder neu an und er ist immer wieder auch aktuell. Ich brauche es immer wieder, dass ich ihn lese, dass ich ihn höre, dass ich ihn mir sage, dass ich ihn bete. Und ich entdecke trotzdem immer wieder Neues. Und diesmal hatte ich nochmal so ein Herzstück entdeckt, was mir noch nicht so bewusst war. Kommt dann hinterher nochmal. Ich würde es mal aus der NGÜ vorlesen. Und zwar Johannes 15 ab Vers 1. Und erstmal bis Vers 8. Jesus sagt da zu seinen Jüngern, vielleicht erkläre ich nochmal, ach nee, mal näher. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Ich hatte eigentlich Bilder mitgebracht, jetzt müsst ihr euch vielleicht die Sachen mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, ihr wart bestimmt schon mal irgendwo im Weinberg oder habt einen Weinstock gesehen. Sieht ja wirklich wie so stockartig unten aus, also die Wurzel ist sehr verholzt. Hat aber, wenn ein Weinstock alt ist, ganz tiefe Wurzeln. Wein ist ein Tiefwurzler und der wird immer besser, desto älter der wird. Zwar nicht unbedingt, dass es mehr wird von der Quantität, aber von der Qualität wird alter Wein immer besser. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Wenn ihr euch so ein Weinberg mal vorstellt, ich habe wie gesagt ein Bild gehabt, aber das sind ja so verschiedene Reihen. Einfach, dass Gott der Erbauer, der Planer, der Kümmerer, der Gestalter von so einem Weinberg ist. Denn der muss sich viel drum gekümmert werden. Ich lese aber jetzt nochmal den Text als Ganzes vor. Also Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, ganz kurz, Rebe sind dann diese Ranken, die abgehen. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Gerda hat mich darauf hingewiesen, dass ich da eine bessere Übersetzung nehme. Ich wollte aber diese als Ganzes nehmen und die finde ich auch wesentlich besser. Und zwar in der Passion Translation wird das übersetzt, dass man es aus dem Griechischen auch so übersetzen kann. Nicht, dass er die Rebe, die keine Frucht trägt, abschneidet, sondern dass er sie hochhebt und abstützt. Und wenn ihr euch mal so Jesus vorstellt, dann entspricht das dem auch so. Er sagt ja auch, ich will den klimmenden Docht nicht auslöschen, ich will, dass alles, was niedrig ist, alles, was angeschlagen ist, werde ich nicht kaputt machen, sondern ich werde es aufrichten und ich werde es wieder heilen und wieder herstellen. Von daher finde ich das auch eine wesentlich bessere Übersetzung. Also würde ich jetzt einfach mal hier so einsetzen, jede Rebe, die keine Frucht bringt, die hebt er an, bindet sie an und stützt sie ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe, kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Genau, Jesus beginnt das Gleichnis ja damit, dass er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Andere Übersetzungen sagen auch, ich bin der echte Weinstock, der lebendige oder der sprießende Weinstock, also wo Leben drin ist. Wahrheit, Leben, das ist Jesus. Und das heißt auch, dass es die anderen gibt. Dass es auch Weinstöcke gibt, die halt unecht sind, die nicht wahr sind, sondern eher auf Lüge aufbauen, die Dinge vorgaukeln, die halt nicht das Leben in sich haben. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und dann, also wirft er erstmal so einen Blick auf sich, sagt, ich bin, schaut euch mal an, sagt er zu den Jüngern, und dann sagt er, und mein Vater, da kommt das nächste Licht drauf, der ist der Weinbauer. Ich hatte es vorhin schon mal so kurz gesagt, das ist der sich um alles kümmert. Damit legt Jesus auch so ein Stück Rangfolge fest und Zuständigkeiten und Arbeitseinteilung oder wie man sagen kann, legt er damit fest. Und er fängt mit diesem Satz an, ich bin der wahre Weinstock. Der Weinstock, wenn ihr euch das nochmal so vorstellt, das ist der, der dauerhaft da ist. Ich habe von uns vom Winter so ein Bild mitgebracht, da sieht man immer noch nur die knorrigen Äste. Nichts Grünes mehr und auch keine Früchte und sowas, aber der bleibt dauerhaft. Und die Reben in einem normalen Weinberg werden die abgeschnitten, jedes Jahr auch, und kommen wieder neu, sind also einjährige Sachen. Also die Blüten, die Blätter und auch die Ranken und die Reben sind einjährig, die kommen immer wieder. Aber der Weinstock, wo Jesus sich ja selber mit bezeichnet, das ist das, was ständig bleibt. Der älteste Weinstock der Welt ist über 450 Jahre alt. Den gibt es im Internet Slowenien, glaube ich. Kann man den angucken, der ist eine richtige Attraktion da. Also die werden auch sehr alt. Und dann, also Jesus sagt dieses, ich bin dieses Beständige, ich bin dieses, was die tiefen Wurzeln hat. Und dann gleichzeitig auch derjenige, der die Reben, die Ranken versorgt. Pflanzen brauchen Wasser, Pflanzen brauchen Mineralstoffe, Pflanzen brauchen noch verschiedene andere Dinge. Ist ein bisschen anders als bei unserer Ernährung, aber ähnliche Dinge. Das brauchen sie, um leben zu können. Und das bekommen sie aus dem Stock raus. Und das erinnert so auch an dieses Wort, was Jesus auch selber sagt, ich bin das lebendige Wasser. Kommt zu mir. Und ich denke, Jesus sagt uns das, ich bin der wahre Weinstock, Gott ist der Gartenbauer und ihr seid die Reben. Das sagt er uns, um uns daran zu erinnern und das immer wieder in Bewusstsein zu bringen, dass wir so wie Reben sind. Es ist ja ein Gleichnis, ein Bild. Und wenn er nochmal so den, Jesus sagt ja immer wieder oder verherrlicht immer wieder den Vater, wir haben seit 3 Jahren jetzt auch einen Weinstock und den haben wir einfach so angepflanzt, wie wir halt sind, ohne dass wir da große Ahnung hatten. Und da ist es bei dem so, der geht in einer Eckmauer ist der Weinstock und der geht rechts und links an jeweils einer 6-7 Meter langen Wand entlang. Und nur der rechte Ranke bei uns trägt Frucht. Da waren 42 Weintrauben dran und an der linken nicht eine. Wir wissen leider immer nicht genau, was wir da verkehrt gemacht haben, aber jedenfalls haben wir keinen guten Standort ausgesucht dafür. Und bei Gott können wir sicher sein, der hat mit Jesus als Weinstock den absolut besten Standort, der absolut besten Planung, der absolut besten Fachkenntnisse gehabt, wie Jesus sein sollte, wann Jesus auf die Erde kommt, wann Jesus geboren wird, wann er uns als Erlöser geschickt wird und solche Dinge. Also Gott ist einfach ein ganz toller Gärtner, sag ich mal so, mit allem Fachwissen, was da einfach notwendig ist. Genau, der Gärtner hat nämlich echt viel auch zu tun, muss man dazu sagen. Also Gott macht die meiste Arbeit in diesem Gleichnis. Der plant, der gestaltet, der bewacht, der kümmert sich um den gesamten Weingarten, der beobachtet, der kontrolliert, der gießt, der hackt, der düngt, der unterstützt, der bindet an, der vermehrt, der reißt aus, der reinigt, der schneidet ab. Lauter so, also sehr viele Dinge. Und dann zum Schluss auch noch, dass er erntet. Ja, im Herbst wird dann geerntet. Oder pflanzt dann auch neue an, wenn alte Pflanzen dann nicht mehr so tragen. Ja, das macht einfach Gott. Und ich denke, Jesus sagt uns diese Dinge, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass Jesus der Weinstock ist. Als Jesus, der also einfach die Wurzeln hat, der Grund ist, der die der Erlösung, Errettung, Erheilung und sonst was alles ist, dass wir die Ranken sind, die an ihm hängen, komme ich nachher nochmal zu, und dass Gott einfach dieser gute Gärtner ist. Und das ist für uns wichtig, denke ich, Jesus sagt das nicht uns zuerst, sondern erst sich selber und dann weist er auf Gott hin, weil für uns das auch wichtig ist, Jesu Stellung zu kennen, Jesu Position, Jesu Funktion für uns und Gottes Stellung, Gottes Funktion, Gottes Sache. Generell ist es ja wichtig, will ich, ordne ich mir so eine Autorität unter. Jesus hat das ja immer wieder getan. Er hat gesagt, ich mache immer nur alles, was ich dem Vater überhaupt tun sehe. Ich mache immer nur seinen Willen. Er weist immer wieder auf ihn hin. Für uns ist auch wichtig, das immer wieder mal zu überlegen, will ich das? Will ich es auch wirklich? Und nicht nur oberflächlich oder nur gesagt, sondern mit allem. Nehme ich in diesem Vertrauen drauf, dass er einfach so ein guter Gärtner ist. Ne? Dass er die Dinge nicht, wie wir es gemacht haben, einfach dahingesetzt und keine Ahnung, sondern dass er wirklich Ahnung auch hat und dass es auch zu unserem Besten ist. Und auch, was mir bei dem Gleichnis nochmal aufgefallen ist, dass er sich wirklich um jede Rebe kümmert. Die Reben, die nichts, keine Frucht bringen, wie wir es vorhin hatten, dass er die hochbindet, nochmal ihnen Chancen und Möglichkeit gibt, dass er sich um die kümmert, die Frucht tragen, damit sie noch mehr Frucht tragen, dass er sich aber auch die abgestorben sind, denn es ist schon so, die müssen dann auch weg. Ich habe dann auch so ein Bild, wo ein so Ast bei uns einfach so runterhängt. Wir wissen auch nicht, was wir da verkehrt gemacht haben. Der ist halt abgestorben und den werden wir auch abmachen, weil da nichts mehr kommen kann, weil da gar nichts mehr durchfließt. Genau, und zu uns sagt er, dass er sich wünscht, dass wir halt Frucht tragen. Also der Wunsch ist nicht so ausgeprägt, aber in dem gesamten Gleichnis kommt das so raus, dass das eins seiner Ziele ist und einer seiner Absichten, dass wir Frucht tragen, dass wir fruchtbar sind. Da kann man eigene Predigten drüber halten, was alles Frucht im Leben sein kann. Kannst ja bei dir selber mal überlegen, was es ist. Dann ist mir aufgefallen, dass Jesus in dem Gleichnis sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, dass er das dreimal sagt, innerhalb vom Text von 8 Versen nur. Sagt das gleich dreimal. Und wenn Jesus schon mal was wiederholt oder doppelt sagt, ist es schon wichtig, aber wenn es dreimal gesagt wird, dann ist es wirklich wichtig. Und dann habe ich mich da auch nochmal so mit beschäftigt und habe so gemerkt, was ich eben schon so erzählt habe, dieses ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also immer diese Definition, diese Zuteilung und dieses, dass er es dreimal sagt, so richtig hier, ich, wenn ich dir was dreimal sage, ist schon, hat einen bestimmten Grund. Und zwar, ich habe jetzt so zwei nur rausgefunden, ich denke, es gibt noch viel mehr. Es geht für uns auch um Identität und Identitätsfindung. Wer ich bin. Wo bin ich, wie bin ich, was bin ich? und wie sehe ich mich selber? Wie sehe ich Jesus, wie sehe ich Gott? Das gehört da ganz mit rein, dass wir uns einfach da drin finden können oder einfach in Begegnung, in Beziehung mit ihm einfach unsere Identität auch finden werden. Er sagt ja, ich bin und ihr seid. Und dann müsste automatisch so die Sache kommen, wer bin ich denn? Und anerkenne ich, dass ich eine Rebe bin, die abhängig ist, die an ihm hängt, an ihm bleiben muss, nichts alleine tun kann. Ein Psychologe würde wahrscheinlich sagen, das sind alles nicht sehr gute Persönlichkeitsfindungsmerkmale, wenn man von jemandem abhängig ist. Das stimmt auch, das ist bei Menschen auch so. Wenn das so wäre, dass ich von anderen abhängig bin, dass ich ohne meinen Mann oder meine Kinder oder sonst wen oder meinen Arbeitgeber nichts machen kann, das sind eigentlich Armutsaussagen. Aber hier sind es Aussagen, die mich immer wieder trösten, die mein Herz trösten. Und ich denke, letztlich kann man das in dem Gleichnis auch finden, dass ich halt nicht von mir abhängig sein muss und dass ich nicht letzte Instanz bin, sondern dass das Gott ist. Der Friedrich Merz hat jetzt mal ein Interview gegeben und da wurde er von einer evangelischen Diakonin gefragt, wie er denn Christsein und Glauben so als Kanzler leben könnte. Und da hat er meiner Meinung nach sehr, sehr praktisch geantwortet. Er hat gesagt, ich kümmere mich um die vorletzten Dinge. Um die letzten Dinge kümmert sich jemand anders. Aber er hat gesagt, um die vorletzten muss er sich mit aller Macht und aller Kraft kümmern. Fand ich interessant. Er ist katholischer Christ, hat er auch gesagt in der wusste ich auch nicht vorher. Finde ich sehr gut. Ja, einfach dieses zu wissen, bin ich für die letzten Dinge zuständig. Das fand ich wirklich einen weisen Satz. Und das, finde ich, entlastet immer wieder. Da kann man Fehler machen, da kann man sich zurücklehnen, kann sagen, Gott ist eigentlich zuständig, nicht ich. Alle, man braucht sich keine Sorgen machen und. Also ich finde es entlastend, ich finde es auch sehr gut. Aber wie gesagt, diese Dinge zählen nur in Bezug zu Gott, nicht zu Menschen. Zu Menschen sind nicht krankhaft, wenn es so wäre. Obwohl wir natürlich ein Stück voneinander abhängig sind. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen eigentlich den anderen auch, aber natürlich nicht in so einer Dimension. Also da ist klare Aufgabenverteilung, Gott ist der Planer, der Kümmerer und Gestalter. Jesus, der einfach durch sein Sein nur versorgt, das fand ich auch interessant, da wird gar nichts von, was irgendwas macht, erzählt, sondern eigentlich ist er auch nur ein Weinstock, der in der Erde ist oder in der Erde verwurzelt ist. Und wir sind die Reben, die dran hängen. Wenn ihr euch das mal so vorstellt, oder nur an einer Seite, fand ich erstmal komisch und ich habe mich dann vor unseren Weinstock auch eine Weile hingestellt und habe gedacht, ja eigentlich ist das doch ganz passiv. Wenn ich jetzt nur so eine Rebe sein soll, die da hängt, brauche ich nichts mehr machen. Ne? Und die Pflanze kann doch gar nicht anders. Was soll die machen? Die kann da nicht weglaufen. Tiere und Menschen können ja weglaufen, aber Pflanzen haben nicht so Fortbewegungsmöglichkeiten. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich trotzdem auch tröstlich finde, diese Zugehörigkeit, ich denke, das ist auch ein Punkt, den Jesus wollte. In manchen trifft das Gleichnis ja nicht so, wir sind ja wirklich auch keine Pflanzen. Aber diese Zugehörigkeit, und dass es auch ganz normal ist, dass ich mit Jesus verbunden bin, dass es einfach ist, denke ich, mit Jesus verbunden zu sein, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich nicht Sachen machen muss. Jetzt springe ich mal kurz, und zwar ist es so, ich habe mich dann immer so ein bisschen mit Pflanzen auch, oder durch meinen Sohn, der Biologie studiert, auch ein bisschen damit beschäftigt. Man weiß mittlerweile, dass Pflanzen doch nicht so inaktiv sind, wie sie aussehen. Also wenn du einen Baum siehst, steht er ja dann einfach nur, ne? Da denkt man, der kann sich nicht bewegen, der muss da bleiben. Aber mittlerweile weiß man auch, dass Bäume untereinander kommunizieren durch verschiedene Mechanismen, die will ich ja nicht erklären, aber dass die auch mit ihrer Umwelt Kontakt aufnehmen können. Bäume, wo man es gar nicht so denkt. Und dann habe ich das bei Reben auch so ein Stück gefunden. Da war ich ganz überrascht, stand einfach so im Internet, wenn man da mal ein bisschen nachguckt. Pflanzen können sich aktiv vom Weinstock lösen. Also das ist nicht nur sowas, dass weil jetzt ein Sturm kommt und da was abreißt oder weil sonst irgendwelche Außeneinwirkungen, die gibt es natürlich auch, da sind, löst sich aber auch aktiv. Und zwar durch Krankheiten, durch Stress. Fand ich interessant, dass sie das Weinbauern so gesagt haben, dass Pflanzen halt auch Stress erleben. Durch Abschnürungen, die auch die Pflanzen teilweise selber mit diesen Dingern da machen. Und noch andere negative Außeneinwirkungen. Fand ich sehr interessant, dass das doch nicht so was Passives ist. Und dann habe ich so gedacht, das passt so zu uns, weil Jesus ja sagt, wir sind die Reben. Weil auch bei mir oder bei uns die Dinge, die mich uns von Jesus trennen können, das sind Stress, Sorgen, Ängste, Krankheiten, Ablenkungen. Das sind die Dinge, die mich einfach von ihm trennen, die auch so ein Eigenleben kommen können. Und dann, wie bei der Rebe auch, zur Unterversorgung bis zum Absterben führen können. Ja, von daher fand ich, passt das, was er so sagt. Und was Oder ich springe jetzt nochmal, Jesus sagt ja auch, ihr seid schon rein um meiner Worte willen, die ich zu euch geredet habe. Das verstehe ich so, dass ich mich nicht mal anstrengen muss, sondern einfach nur auf ihn vertrauen darf und soll. Also es geht ja immer darum, als Christ soll man Sachen leisten, muss man was machen, was steht an und solche Dinge. Wir kommen ja manchmal aus verschiedenen Pflichten, aus verschiedenen Verbindlichkeiten, wo wir immer denken, das müssten wir machen. Aber eigentlich ist bei Jesus immer die Freiheit da. Wir brauchen nichts machen, aber wir können es machen. Das ist so mein, ist jetzt von mir, das steht nicht so in der Bibel drin. Aber Freiheit, das ist so ein Kernwert bei ihm. Ne? Er will immer, dass wir immer frei sind und immer in Freiheit agieren können. Und dann ist mir halt aufgefallen, diese einzige Therapie, was ich eben erzählt habe, heißt ja bei Jesus einfach nur bleiben. Bleibt. Also die Rebe soll da bleiben. Soll nicht weggehen, soll nicht was anderes machen. Und Jesus sagt das hier im Text so oft, und zwar insgesamt in 8 Versen 12 Mal, sagt er das, bleibt. Wenn ihr bleibt, wenn ihr nicht bleibt, 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 immer wieder, bleibt, 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 bleibt. Das sagt er sehr, sehr eindringlich, finde ich, und eigentlich fast auch schon flehentlich, ne? Wenn du nicht bleibst, Gerda, Gerda, bleib doch. Wenn du nicht bleibst, Werner, Werner, bleib doch. Frank, bleib doch. Wie gesagt, 12 Mal, ich müsste jetzt, ich habe das 3 Mal gesagt. Ilka, bleib doch. Und wenn du nicht bleibst, guck dir das mal an. Gerda, habe ich schon gesagt, Entschuldigung, Heike, Elisabeth, bleib doch. Und nicht, wenn ihr nicht bleibt, guckt euch das an. Das finde ich so eigentlich spannend, weil ich finde so flehentlich, dass Jesus das so zu uns sagt oder zu seinen Jüngern sagte, hat was ganz Besonderes. Das ist ihm wirklich ganz, ganz starkes Herzenanliegen. Vielleicht sage ich da kurz nochmal den Zusammenhang. Johannes 15, das ist ja schon ziemlich am Ende. Manche Ausleger sagen, dass das schon der letzte Tag war, bevor er dann gefangen genommen wurde. Ist auf jeden Fall so, er hat kurz vorher seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat vorausgesagt, dass der Judas ihn verraten wird, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er hat dann auch ganz viel nochmal das sind die schönsten Verse, so wie Gott vorgestellt wird. Gott in seiner Herrlichkeit und auch wie der Heilige Geist sind für uns die wertvollsten Verse da auch mit drin, dass der Heilige Geist als Vertreter für uns kommt, dass es gut ist, dass er kommt, dass er da ist, hat also Vater und den Heiligen Geist nochmal so besonders vorgestellt. Und es ist im Grunde so sein Vermächtnis zum Schluss. Was er dann seinen Jüngern nochmal so als, kommen noch 3 Sachen danach so ein bisschen, aber das ist nochmal sowas, was er ihnen besonders so ans Herz legen wollte, glaube ich. Da erzählt er dann dieses Gleichnis vom Weinstock und 3 Kapitel später wird er gefangen genommen. Warum habe ich das jetzt erklärt? Ach so, weil ich da gerade war. Ich war aber vorher dabei, bei dieser Therapie, die Jesus eigentlich, oder das Aufforderung, was er immer wieder sagt, ist dieses Bleiben. Ich würde es für mich so als dranbleiben, 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 habe ich so, ist für mich so ein, habe ich gemerkt, auch so ein richtiges Lebensmaxim geworden. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und zwar, weil ich glaube, wir alle gefährdet sind, nicht dran zu bleiben. Wir alle ein Stück in Gefahr stehen, andere Dinge anderen Dingen nachzulaufen, was wir vorhin so sagten, entweder uns Stress, Sorgen, Ängste, wir hatten in dem Lied eben auch so viele Sachen, so Depressionen, Dunkelheit und sonst sowas alles, weil das nicht leben kann oder und deswegen ist es wichtig, dran zu bleiben. Ein Beispiel von mir ist zum Beispiel, ich lese total gerne und ich stehe da auch so in der Gefahr, lesesüchtig zu sein oder zu werden. Ich bekenne sie aber oft hier. Und zwar will ich mit dem Lesen eigentlich dann auch so ein Stück mich selber versorgen. Lesen macht gute Gefühle, also wenn man gern liest, macht das so gute Gefühle. Man erlebt passiv so das Leben von anderen mit, was man selber alles miterlebt. Und ganz viele andere Dinge sind da so drin, wodurch es auch, ich sag mal, ein Suchtpotenzial auch hat. Ne? Jedes Suchtpotenzial, da will man ja was entweder übertünchen oder auch sich selber versorgen damit. Das habe ich bei mir auch so erkannt, dass das ist. Und ich muss wirklich gucken, dass ich den Kampf kämpfe und nicht entweder gar kein Buch mehr im Haus habe, alle verbrennen würde, sage ich mal, könnte man ja auch machen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, sondern ich habe mich dann für den Kampf entschieden, dass ich ständig merke, wenn ich mich ständig mit anderen Texten, also ich nehme die Bücher jetzt mal als Texte oder Worten, fülle und mich damit beschäftige und damit abgebe, dann merke ich, dann verhungere ich an echten Worten, an wahrer Versorgung, an echter Lebendigkeit. Und das merke ich auch sehr schnell, und zwar merke ich schon nach einem Tag. Wenn ich einen Tag lang Wort Gottes nicht lese, dann merke ich bei mir, dass ich zum Beispiel so von der Seele her unruhiger werde. Ich muss es nachlesen, weil ich es jetzt gar nicht in Erinnerung habe, aber es ist alles so, dass ich wirklich manchmal so sage, hier Seele, warum bist du so unruhig in mir? Und dann weiß ich ja, ich habe heute mich nicht von gesunden Sachen ernährt, also vom Lesen her. Dann bin ich ungeduldiger, unzufriedener, unausgefüllter. Und das merke ich schon nach einem Tag. Und wenn ich manchmal, kommt leider auch vor, 2 Tage oder 3 Tage habe, dann wird es noch schwieriger mit mir. Und deswegen ist zum Beispiel für mich auch dieses wichtig, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, erst Gottes Wort und dann was anderes. Also ich habe jetzt, wenn ich dann die Bücher lese, darüber habe ich die Bibel einfach gelegt. Und ich habe an 2 Stellen, die liegt überall die Bibel drüber, um mich daran zu erinnern, dass es für mich wichtig ist. Und ich merke, dass das mir gut tut, dass es mir sogar sehr gut tut. Ja, und ich denke, ihr habt andere Gefährdung oder andere Dinge, die für euch schwierig sind. Was mir aufgefallen ist, dass Jesus 3-mal das ja sagt, bleibt in mir, oder ich lese nochmal vor, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das in der ähnlichen Form sagt er 3-mal. Und dann ist mir aufgefallen, dass er uns auch 3-mal sagt, wo wir dranbleiben sollen. 3 Sachen. Nämlich, was fällt euch ein, wo sollen wir dranbleiben?
Sein Wort.
Bleibt?
Sein Wort,
genau. Und das ganze Beispiel heißt, dranbleibet
in mir,
an ihm, genau. Und dann kommt noch was, das habe ich jetzt aber noch nicht vorgelesen, und zwar an seiner Liebe. Weil das Ganze wird dann nochmal so, kriegt so einen ganzen Schwenk rüber, dass es dann von dem Gleichnis rübergeht in, bleibt in meiner Liebe. So wie wir als Rebe am Weinstock bleiben sollen und an ihm und am Wort, sollen wir auch in seiner Liebe bleiben. Und deswegen denke ich, geht es auch darum, dass jeder von uns gucken muss, wo er was überwinden muss. Bei mir ist es im Moment irgendwie, hängt glaube ich auch mit dem Alter zusammen, zumindest wenn ich mich mit anderen älteren Menschen unterhalte, ist Unlust vielfach. Merke ich auch so, einfach hat keine Lust mehr auf bestimmte Sachen, ne? Wo früher vielleicht gar nicht mal so gefragt hätte oder gar nicht überlegt hätte. Und dann ist Treue wieder für mich was Wichtiges, Beständigkeit, wenn wir wieder sagen, hier, ich will beständig bleiben. Und mich auch letztlich so gut um mich kümmern. Denn wenn ich das mache, dass ich an Jesus bleibe, dass ich an seinem Wort bleibe und an der Liebe bleibe, dann kümmere ich mich letztlich um mich selber. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Jesus in diesem Text auch 21 Mal sagt, ihr, euch oder die Rebe. Die Worte habe ich mal gezählt. Ihr, euch und die Rebe. 21 Mal. Das ist viel für 8 Verse nur. Und für mich heißt das wirklich, es geht ihm wirklich um uns. Ihm ging es da um die Jünger, ne? Das war ja sein Vermächtnis an sie, das waren nochmal so die letzten Worte. Er hat wahrscheinlich auch die Zukunft von den Jüngern da schon gesehen und hat ihnen das nochmal so ganz eindringlich gesagt. Es ging um ihn, ging ihm um sie. Und ich denke, das ist wirklich echte Fürsorge und Liebe, was da so rauskommt. Merke ich mal wieder, das ist echte Fürsorge und Liebe. Dann macht das Gleichnis so ein bisschen so ein Schwenk unvermittelt in Vers 7. Vorher ging es alles drum, bleibt in mir, die verdorrte Rebe wird zusammengelesen und sowas alles. Und dann kommt auf einmal in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Also Gebetserhörung wird dazu gesagt als Zusage. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dann können wir bitten, was wir wollen, die Bitte wird erfüllt werden. Ich hatte mit Karin jetzt letzte Woche, haben wir füreinander gebetet gegenseitig, wir hatten 2 Sachen. Sie brauchte von einem auf den anderen Tag eigentlich eine Verbindung zum Innenministerium, Das wurde ihr geraten und da haben wir dafür gebetet, dass sie das, weil sie wusste gar nicht, wie sie da irgendwie drankommen kann. Und ich hatte, wir haben jetzt Weihnachten eine Familie, große Familienfeier bei uns und ich hatte gesagt, ich kann es machen, wenn ich Hilfe beim Vorbereiten habe. Und meine Schwester hatte zugesagt und dann hat sie abgesagt, dann hatte ich keine Hilfe mehr. Also hat Karin dann für mich für Hilfe gebetet, oder wir haben zusammen dann für Hilfe gebetet. Und am nächsten Tag hat Karin vom Innenministerium schon eine Antwort per E-Mail bekommen und meine Schwester hat angerufen, dass sie wieder gesund ist. Von einem auf den anderen Tag. Da muss ich so dran denken, das ist, glaube ich, wirklich so dieses, wir konnten bitten, was wir wollten. Anscheinend sind wir an ihm dran, sag ich mal einfach so. Oder wir bleiben in ihm, seine Worte in uns. Wir haben auch mit Wort Gottes gebetet, das weiß ich noch. Und wir können bitten, was ihr wollt. Wie gesagt, gerade, also ich war von Karins besonders begeistert und Karin von meiner Gebetserhöhung. Ich glaube, die eigenen haben wir gar nicht so wertgeschätzt, aber als wir dann noch kurz so ausgetauscht haben, haben wir das gemerkt, dass es gleich am nächsten Tag war und dass es so was Besonderes ist, wo jeder beim anderen sagt, wow, also im Innenministerium bis zum nächsten Tag eine E-Mail-Antwort zu bekommen. Ne? Also das finde ich schon, da habe ich ganz deutlich Gott drin gesehen und sie hat in der Hilfe meiner Schwester, die vom einen auf den anderen Tag wieder gesund war, auch so diese Hilfe gesehen. Und das finde ich einfach toll und ich denke, es ist auch dieses, wir hatten auch erst uns nur so drüber unterhalten und dann haben wir gesagt, ach komm, lass uns dafür beten. Ne? Ich glaube, wenn wir uns nur unterhalten hätten, wäre nichts passiert. Ne? Bei beiden nicht. Aber wir haben gesagt, wir legen es vor Gott, wir bringen es ihm und gucken, was er für... Oder wir hatten auch keine Möglichkeiten. Da kam und sagt, ja, wie soll ich denn da? Irgendwas, keinen, der da Beziehung hat, weiß gar nicht, ob ich da irgendeine Nummer oder sonst was rauskriege. Und ich habe auch gesagt, im Moment weiß ich auch keinen. Also ist natürlich auch, man kann Gott immer, wenn man selber nicht mehr weiter weiß, bitten, aber auch generell alle Dinge. Für mich hat dieses Dranbleiben immer wieder, wie kann ich ihn immer wieder in alles reinnehmen, in alles. Das finden andere ein bisschen komisch, die nichts mit Gott am Hut haben. Die sagen ja auch, wir hören Stimmen und solche Dinge. Aber oder meine Kinder sagen mir dann auch, ja, mach's halt so, wie du es denkst. Also finden die so ein bisschen komisch, aber ich merke, es ist wirklich eine Gotteskraft, das zu tun, Dinge zu beten und dann Erfüllung auch, Erhörung auch zu bekommen. Da war mir auch aufgefallen, es waren dreimal sagt er, bleibt in mir. Dreimal sagt er an was? An ihm, am Wort und in seiner Liebe. Und dreimal gibt er auch Ziele, Ergebnisse oder Auswirkungen, wie man es so nennen will, was dann passiert, wenn wir das halt machen. Erstens ist, bittet, was ihr wollt und es wird erfüllt werden. Also Gebetserhörung. Das steht im Vers 7. Zweite ist, Frucht bringen und Gott verherrlichen. Das ist in Vers 8. Da werde ich jetzt heute gar nicht drauf eingehen, obwohl es bestimmt ein ganz wichtiges Thema ist mit diesem Fruchtbringen und für uns als Gemeinde auch, wir sind ja auch dran am Wachstum und gucken, dass wir Frucht bringen und Gott verherrlichen. Da lese ich den Vers nochmal vor, Entschuldigung, sonst versteht man es gar nicht so. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Und vorher steht ja nochmal, ne? bleibt, damit ihr Frucht tragt. Und dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ist sogar noch besser ausgedrückt, als ich es hatte. Entschuldigung, ich hätte es euch gleich vorlesen sollen. Und dann die dritte Sache ist, da steht in Vers 11, ich sage euch das, also was er vorher als gesagt hat, bleiben. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Und das finde ich immer wieder toll, dass Gott dieses Ziel hat, dass wir uns freuen. Dass wir freudig sind, dass wir Freude erleben, dass wir Freude ausdrücken können, dass wir Freude leben können, sage ich einfach mal so. Und auch nochmal in so einer besonderen, also dieses Freude erfüllt sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das so oft erlebe. Manchmal ist es so. Und eure Freude vollkommen ist. Da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, ob ich das schon erlebt habe oder ob ihr das erlebt. Aber das ist sein Ziel. Also, und ich merke, ich habe gestern auf dem Weihnachtsmarkt, war die Katrin Kühlmer zum Beispiel, die ist für mich so eine ältere, erfahrene Frau, die wirklich Freude lebt. Ich habe die angeguckt und habe gedacht, ja, die sieht freudig aus. Die freut sich am Leben. Und mir hat das auch jemand gesagt. Er hat gesagt, wenn du kommst, bei der Allianz-Sitzung war das, hat der Joachim Schade, weil der eigentlich ganz krank war und dann wieder da war, da habe ich mich so gefreut über ihn. Da sagte er, ja, du freust dich immer. Ich sagte, ja, wenn ich dich sehe. Also ich denke, wir haben es auch schon ein Stück weit. dass wir uns über Dinge einfach freuen können, die Gott tut, die man mit uns tut. Dass, im Moment freue ich mich öfter so über dieses, dass die, wie heißt das Lied, die Güte jagt mir nach, oder der Psalm 23, da heißt ja eigentlich, Güte und Barmherzigkeit werden dir folgen, und man kann das so übersetzen, die jagt dir nach, also die, ja, da freue ich mich einfach so dran. Und ich denke bei euch auch, ich muss sagen, ich freue mich auch immer sehr, wenn ich euch sehe. Das ist auch schon für mich immer ein Grund zur Freude. Allein wenn ich Heike am Telefon höre, selbst wenn wir nur bürokratisch was machen, ich muss sagen, im Hintergrund freue ich mich immer einfach an ihrer Stimme. Egal, was sie sagt. Das ist immer wieder was Besonderes. Und ich finde immer, zum Beispiel ist das auch Ernährung und Versorgung durch Jesus, wenn wir als Geschwister uns begegnen. Die Urgemeinde hatte, sie haben sich jeden Tag getroffen, und ich finde jeden Tag einen geistlichen Kontakt, sage ich immer. Habe ich dir schon mal gesagt? Ich glaube, die habt ihr schon mal gesagt, du bist heute mein geistlicher Kontakt. Ne? Auch wenn wir nur was büromäßigen abgesprochen haben, das ist wirklich auch sehr wichtig. Und dann komme ich nochmal zu dem Punkt, und zwar der nach dem Gleichnis geht Jesus dann direkt gleich über: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Da finde ich, wird nochmal deutlich, dieses, dass er das Gleichnis so nennt mit der Weinrebe und diese Verbundenheit und diese Zugehörigkeit, diese Heimat und was alles so ist, das ist wirklich Ausdruck seiner Liebe. Ne? Man kann das Gleichnis bestimmt auch ganz anders verstehen, dass man als Abhängigkeit, als und was alles drin sehen kann. Das ist leider manchmal so, Menschen mit anderen Vorerfahrungen sehen das und erleben manchmal Gott auch so als derjenige, der da einengt, der nichts Gutes will, der immer nur Gesetze hat und immer nur weiß ich was alles. Aber für mich drückt es auf jeden Fall seine Liebe aus. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ah ne, Moment, ich war noch weiter vor. Wie mich mein Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Also da geht dieses Bleiben auch weiter. Vorher war es an ihm bleiben, in seinem Wort bleiben, und bleibt in der Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Das fand ich ganz interessant, dass zum Schluss nochmal so ein richtiges, ja, Gebot oder Anweisung, wie kann man noch dazu sagen, macht's einfach, ne? Macht's. Liebt einander. Das ist mein Gebot. Und nicht nur, dass ich es euch empfehle, dass es gut wäre und sonst was alles, sondern mein Gebot, liebt einander. Und es ist ja auch, Jesus sagt an einer Stelle, die gesamten Propheten und das Gesetz, also wir würden sagen, das ganze Alte Testament und die Propheten, sind darin zusammengefasst, dass ihr liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Also da ist auch diese Liebe so drin. Die Liebe umfasst alles, die Liebe tut alles. Auch wenn wir wieder gucken müssen, wie wir es miteinander hinkriegen. Oder speziell jeder für sich immer. Also ich merke immer so, ich muss mich immer wieder aufmachen, will ich lieben? Und ich, also mich dafür zu entscheiden, das zu machen. Und auch mich dafür zu entscheiden, dass ich von Gott die Fähigkeit dazu bekomme in den Situationen. Und wie gesagt, das Gebot sagte auch: Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ich denke, das erleben wir aber auch, wenn wir Liebe erleben und Liebe weitergeben, selber Liebe empfangen, dann ist auch Freude da. Und nochmal zurück zum Bild von der Weinrebe und dem Weinstock. Ich habe dann so ein Bild von unserer Verbindungsstelle, also wo du sie ist, die ist immer dicker. Also da, ihr kennt vielleicht so Weinreben, und dann haben die so richtig Knubbel einfach, würde ich jetzt mal, oder ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich hätte nachgucken können, aber ich habe die Zeit nicht gehabt. Das ist so ein Zick, und da gehen dann die Reben so ab. Und diese Verbindungsstelle, die finde ich so wichtig, und die würde ich euch nochmal so ans Herz legen. Das ist einfach das, wo wir nachgucken können. Wie kann ich mit Jesus in Verbindung bleiben? Wie kann ich an ihm dranbleiben? Wie kann ich, wie hatte ich es vorhin alles gesagt, dieses Ankommen, wie kann er bei mir ankommen, wie kann ich bei ihm ankommen, landen oder sonst was, wie man es alles ausdrücken will, wie kann das passieren? Und da ist diese Verbindungsstelle so sehr, sehr wichtig. Und ich habe so ein bisschen unterbetont noch einen Nachsatz, diese Versorgung von Jesus. Denn die Pflanze kriegt ja alles, was sie braucht, ne? Damit da wunderbare Trauben raus, und so zum Beispiel schmecken toll, ne? Hatten zwar ganz große Kerne aus meiner Sicht, aber die haben klasse geschmeckt. die auf der rechten Seite, die hatten alles, was sie brauchten. Und wir auch. Wir vom Jesus bekommen wir ständig alles, was wir brauchen. Und das sind ganz komplexe Vorgänge. Und das ist auch so, dass es bei jedem ein Stück anders ist. Ne? Heike hatte, wenn ich kurz erzählen darf, gesagt, dass der Lobpreis immer so eine wichtige Sache ist. Ich meine, als Gemeinde haben wir auch dieses Fund generell mit Lobpreisen. Ne? Das werden wir merken. Wir machen es sehr gerne und das gefällt wahrscheinlich auch Jesus, jedenfalls Leute, die im Himmel waren, beschreiben, dass er am Lobpreis so Spaß hatte, wenn der wild war oder sonst wie war. Das denke ich, ist auch so. Und die Verbindung offen lassen zu ihm, immer wieder gucken, ist die Verbindung offen. Das ist so ein Stück unsere Verantwortung. Da hilft er uns auch, das müssen wir nicht alleine machen. Und das ist so wichtig, wie wir so mit Jesus verbunden sind. Und ein Nachsatz auch nochmal, und zwar dieses Bewusstsein dafür. Jesus sagt das ja, wie gesagt, so sehr eindrücklich. Hier, bleib, bleib, wenn du nicht bleibst. Oder mach das, also auch wirklich so ein Gebot, das macht er ja wirklich nicht so oft. Da will er uns einfach Bewusstsein neu schenken. Und deswegen finde ich die Bibelstelle immer wieder wichtig. Ich muss sie sehr oft lesen und würde es euch auch empfehlen. Amen. Entschuldigung. Vielen Dank.
Nee.
Ja, danke schön, Ruth. Sehr umfassend, sehr